willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Ich bin Christian und heute sprechen wir über ein Thema, über das man eigentlich gar nicht oft genug sprechen kann, nämlich Taschendiebstahl, das Vorgehen der Täter und vor allen Dingen die Prävention, wie kann ich mich schützen. Und dazu habe ich mir dann heute einen Gast eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Das ist Frau Behrhenke, Kriminalkommissarin von der Polizei Köln im Dezernat Kriminalprävention und Opferschutz. Hallo, Frau Behrhenke.
Ja, hallo, Herr Heinz.
Schön, dass Sie heute da sind.
Genau, ich bin auch sehr froh über die Gelegenheit, diesen Podcast mit Ihnen aufzunehmen, weil wir tatsächlich insbesondere im vergangenen Jahr unsere Präventionsarbeit darauf gestützt haben, mit dem Slogan oder dem Motto Taschendiebstahl möchten wir sichtbar machen und haben nämlich dazu zum ersten Mal mit Sprühschablonen gearbeitet, die wir quasi im öffentlichen Raum dann mit Sprühkreide auf dem Boden aufgesprüht haben, überall an Stellen, wo sich gute Tatgelegenheiten für Taschendiebe angeboten haben. Und das Ganze sieht dann so aus wie ein Warndreieck, wo dann halt darauf hingewiesen wird, dass dort Taschendiebstähle stattfinden. Und insofern macht jetzt dieser Podcast, nämlich, dass wir unsere Hinweise eben auch hörbar machen können, natürlich super Sinn und ist so eine schöne Ergänzung zu unserem Angebot. Also ich freue mich.
Ja, super, wunderbar. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es da ja auch Ideen, dass Sie tatsächlich an diesen Stellen, wo eine hohe Quote ist, vielleicht sogar am Boden auch taktil machen können, dass das irgendwie so ein bisschen hochkommt, ähnlich wie bei den Leitstreifen. Dann sind wir eigentlich schon direkt im Thema und da ist meine erste Frage, wie ist so das Vorgehen? Gibt es besondere Gruppen? Was mich sehr interessiert ist, sind ja vielleicht Behinderte, wir Blinden, Sehbehinderten oder überhaupt generell Behinderte, eher ein leichteres Opfer oder gibt es da gar keine erhöhten Vergleichszahlen?
Also per Zahlen wird das jetzt tatsächlich nicht erhoben in der polizeilichen Kriminalstatistik. Nur es ist halt so, dass wir ja auch eine besondere Ermittlungsdienststelle haben, die den Taschendiebstahl bearbeiten. Das ist bei uns im Polizeipräsidium Köln das KK 73. Und die also ausschließlich Taschendiebstähle bearbeiten und auch eine operative Gruppe haben. Das heißt, das sind Kollegen, die dann in zivil gekleidet unterwegs sind und eben genau diese Tätergruppen dann aufspüren wollen und beobachten bei der Tatausführung, um die dann auf frischer Tat eben auch ja festnehmen oder erstmal kontrollieren zu können. Und dort habe ich mich erkundigt und das fand ich dann ganz beruhigend, dass mir gesagt wurde, also zumindest klingelte dort nichts, ne? Dass wenn man jetzt auf schaut mit dem Fokus Opfer, die Sehbeeinträchtigung haben, da klingelte jetzt nichts, dass das ganz besonders häufig auftritt. Allerdings ist es schon so, dass die Tätergruppen eben bestimmte Opferattribute schon suchen. Aber das ist dann vielfältig. Also alkoholisierte Leute, ältere Menschen, Eltern, die mit Kindern beschäftigt sind oder eben Menschen, die einen Rollator benötigen. Also das ist dann ganz vielfältig.
Können sich Behinderte, Ältere, eigentlich in irgendeiner Form gehandicapte Menschen besonders schützen? Können die was anders machen als ein Gesunder, der das vielleicht tatsächlich sogar im letzten Moment sehen könnte oder sowas? Gibt es da spezielle Sachen so in dem Vorgehen? Da wären wir dann ja schon direkt bei der Prävention. Was kann ich tun, damit mir das nicht unbedingt passiert?
Also im Grunde erst möchte ich tatsächlich noch auch allgemein bleiben, weil es für alle wichtig ist, finde ich, erstmal zunächst zu wissen, wie denn diese Täter arbeiten, weil man
ja
vermeintlich so denkt, ach ja, also das würde ich auf jeden Fall merken, wenn jetzt jemand mir an meinem Rucksack rumfummelt oder mir in meine Manteltasche, an die außen gelegene Manteltasche rangehen möchte. Und das ist ja halt erfahrungsgemäß eben nicht so, ne? Das liegt daran, dass die Tätergruppen hochprofessionell sind, Die agieren sehr organisiert und gehen da auch arbeitsteilig vor. Ne? Also das ist, dass die das planen, dass die sich die Opfer auch ausgucken und gute Tatgelegenheiten auch. Also das wäre schon mal, wenn viele Menschen ein Gedränge da ist, das wäre eine gute Konstellation. Oder die stellen so ein Gedränge dann künstlich her. Das wäre dann schon eine Variante dieser Zusammenarbeit. Ne? Dass nämlich einer sich so hinstellt und zum Beispiel beim Einsteigen in die Bahn ein künstliches Gedränge erzeugt, während dann ein weiterer Täter versucht, für den, der jetzt zugreift, die Sichtachsen abzudecken, sag ich mal. Und derjenige, der dann nun wirklich, das ist der sogenannte Zieher, der dann das entweder das Handy oder das Portemonnaie stiehlt. Der gibt es dann auch relativ schnell wiederum an einen weiteren weiter, der dann mit der Beute weg ist. Und selbst wenn man dann diese Tat doch noch bemerken sollte, dann wird der ja, ich habe ja nichts, ne? Ich habe, das war ich gar nicht, ne? Also so agieren die und wenden unterschiedlichste Tricks an, um die Opfer auch abzulenken. Und in aller Regel ist es so, dass diejenigen dann den Diebstahl auch wirklich die Wegnahme gar nicht bemerken, sondern erst hinterher, wenn sie dann zu Hause ankommen oder wo auch immer. Und das ist dann das Problem in der Aufklärung, weil wir ja im Grunde dann, wenn es dann zur Anzeige gebracht wird, noch nicht mal wissen, wo ist eigentlich der genaue Tatort gewesen, ne? Also insofern ist es ganz wichtig da, dass wir die Hinweise geben, dass die Täter sehr, sehr gut sind und dass man es im Grunde generell gar nicht bemerkt. Ne? Weil die legen es ja jetzt nicht, die begehen die Tat nicht mit Gewalt oder so, sondern mit ihren Tricks.
Kann ich denn da schon, wenn das so gar nicht abzuschätzen ist, immer wieder, gut, man weiß im Gedränge, bleiben wir beim Kölner Dom, so der Klassiker, irgendwie Weihnachtsmarkt oder wo halt immer irgendwie viel los ist, da ist ja immer eine Gefahrenquelle und Handy ist ja eigentlich immer ein großes Thema. Dann sieht man schon mal, ein Handy wird in der hinteren Gesäßtasche in der Hose getragen. Das sehe ich eigentlich ja schon als Einladung. Wo kann ich so, also für uns Blinde ist so ein Handy oftmals auch sehr wichtig, das Hilfsmittel schlechthin und sind auch darauf angewiesen. Und ja, wo kann man sowas zum Beispiel am besten aufheben? Soll ich Portemonnaie, Handy, alles zusammen in eine Umhängetasche oder vielleicht sogar besser getrennt aufheben?
Die allgemeinen Tipps wären jetzt tatsächlich so, dass man zunächst auch erstmal schon zu Hause überlegt, was muss ich denn überhaupt zwingend mitnehmen? Wo gehe ich hin? Wie viel Geld brauche ich? Dass man da schon mal aussortiert und nicht immer alles komplett mitnimmt. Und dann ist tatsächlich die Frage, ja, in welche Tasche stecke ich es jetzt? Und wir empfehlen dann natürlich eher die körpernahen innenliegenden Taschen zu benutzen und tatsächlich, wie Sie schon auch sagten, möglichst die Wertsachen getrennt. Oder es gibt auch Möglichkeit, es gibt ja, wenn man jetzt nicht gerade einen Brustbeutel nehmen möchte, sondern es gibt auch ganz moderne Gürteltaschen zum Beispiel heutzutage schon, so dass man sich, dass man versucht, die Wertsachen körpernah zu tragen. Wenn es eine Handtasche sein muss, dann empfehlen wir, dass man die aber jetzt nicht so nach hinten auf dem Rücken dreht, sondern dass man sie so nach vorne nimmt, den Arm drüber legt und das Ganze so ein bisschen einklemmt. Zumindest wenn man merkt, oh, hier ist jetzt Gedränge, dass man dann noch mal achtsamer wird. Rucksäcke sind natürlich grundsätzlich eine Einladung auch für die Täter. Und insofern da dann zu empfehlen, eben zusätzlich die Wertsachen eben auch in so eine kleinere Tasche körpernah zu tragen und nicht im Rucksack. Wenn Sie jetzt dann ansprechen, diese spezielle Situation, wobei so speziell ist sie ja gar nicht, weil ganz viele Menschen ja ständig mit ihrem Handy befasst sind und da drauf schauen und das quasi ja so in der Hand halten, dann ist das grundsätzlich natürlich auch eine Situation, die Anreize bieten würde. Nur da würde ich eher sagen, also wenn man jetzt das Handy in der Hand hat und jetzt kommt jemand, die typischen Taschendiebe würden ja jetzt eher Tricks anwenden und die möchten eigentlich auch, dass die Tat gar nicht bemerkt wird. Nämlich dann ist es das, wenn es hinten in der Hosentasche, in der Gesäßtasche Tasche steckt, da würden die sich dann ranmachen. Das ist für die schon besser. Wenn jetzt jemand kommt und es, ich sage jetzt mal einfach plump, aus der Hand reißt,
Ja.
das kommt natürlich auch vor, aber das wären dann schon andere Täter, die so vorgehen. Die können das eben dann, ich sage jetzt mal nicht kunstvoller vollziehen. Und da wären aber im Grunde ja alle Menschen auch im Fokus. Und wirklich fast je, also so viele Menschen haben ihr Handy im Betrieb in der Hand und gucken drauf. Da könnte ich jetzt auch gar keine besonderen Schutzmaßnahmen benennen, ne? Das ist einfach ein Risiko, dann das stimmt. Und ich konnte jetzt eben auch nicht bestätigen, dass man jetzt festgestellt hat bei uns, dass Sehbeeinträchtigte dann auch bei dieser Tatausführung überdurchschnittlich da betroffen seien.
Ja, ich habe jetzt gerade, wo Sie sagten, dass wenn man da am Bahnhof steht und zum Beispiel am Bahnhof und oder sich navigieren lässt und man hat das Handy halt in der Hand, ich selber trage dann auch tatsächlich gerade im Sommer eine Handykette, also so eine Umhänge, um mir da vielleicht auch so ein bisschen die, ja, so die Angst zu nehmen, dass es ganz schnell aus der Hand gerissen
Ja,
wird.
auf jeden
Man,
Fall.
jetzt müsste man dann schon eine Schere oder ein Messer bei haben und sehr, sehr kunstvoll schneiden können, damit nur die Handykette ab ist und nicht gleich der Arm oder so. Also das ist so meine Variante des Schutzes, wenn ich weiß, ich brauche das Handy irgendwie zur Navigation oder ich stehe am Bahnhof und muss immer wieder gucken, was ja oftmals auch üblich ist bei der Deutschen Bahn, dass man da schon mal umdisponieren muss. Und
Genau, dass man länger gucken muss, ne?
ja, genau.
Ich habe noch eine Ergänzung tatsächlich. Und zwar wäre es auch wichtig für uns, für die Polizei, dass wir im Falle, wenn es denn dann nun weg ist, das Smartphone, dass wir die sogenannte E-Mail-Nummer dann bekommen. Das ist quasi die Identifizierungsnummer, die einzigartige für jedes Gerät. Wenn man sich die jetzt halt vorher nicht notiert hat oder auch den Karton des Handys nicht mehr hat, da würde sie eben unter anderem auch draufstehen, aber wenn man den nun nicht mehr hat oder nicht findet, das wäre halt auch ein Tipp, dass wir sagen, bitte vorher auch zu Hause diese Nummer notieren und weglegen. Also jetzt auch nicht nur ins Portemonnaie stecken, weil wenn das gleichzeitig auch gestohlen wird, dann wäre ja diese Nummer auch wieder futsch. Und das ist halt die einzige Nummer, die wir bei uns in der Sachverhandlung ausschreiben können und so dann häufig auch im Nachhinein Taten quasi zuordnen können. Denn wenn Menschen kontrolliert werden, wo man dann mehrere Handys findet und dann schon den Verdacht hat, naja, das ist bestimmt, stammen die aus Straftaten, dann werden in diese E-Mail-Nummern der Geräte überprüft. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn die tatsächlich auch bei uns in der Sachverhandlung einliegen, weil dann haben wir direkt diese Tat dazu. Und dann können wir die auch konkret demjenigen vorwerfen.
Das ist eine gute Information und eine wichtige, ja, weil auch tatsächlich ja nicht jeder immer irgendwie Kartons aufbewahrt. Und naja, wenn das dann im Handy ist, das ist ja so ein bisschen so wie der Klassiker mit der EC-Karte und die Nummer da drauf geschrieben,
Genau,
dann
ja, genau.
ist halt beides weg.
Die E-Mail-Nummer, die ist auch in den Einstellungen des Handys. Wenn man da mal durchklickt, kann man die finden und muss sie sich dann halt, wie gesagt, notieren. Die erscheint aber auch, wenn man bei den allermeisten Handys, wenn man die Tastenkombination Sternchen Raute 06 Raute eintippt, dann erscheint im Display diese, ich glaube, sie ist 16-stellige Zahl und dann kann man sich
Okay.
die notieren.
Sagen Sie die Tastenkombination noch einmal,
Ja,
damit.
Sternchen Raute 06 Raute.
Wunderbar. Und dann kann man sich ja einen Screenshot machen,
Ja.
auf die Cloud hochladen. Je nachdem, jeder hat das ja, hält das ja irgendwie anders. Aber das ist auch eine sehr gute Variante, gerade auch wenn man das nicht so sieht und mit der Sprachausgabe irgendwie durchs Handy muss, dann ist das natürlich der schnellere Weg. Super.
Das ist dann natürlich diese, das kann ich dann nicht so umfassen, wie weit das für Sie handelbar ist, die Tipps. Na, aber wenn Sie sagen, das funktioniert für Sie, dann freue ich mich umso mehr.
Das funktioniert sehr gut. Über die Sprachausgabe, die Handys sind technisch ja so weit, dass sie mit einem sprechen und da kommt man an diese Informationen dran.
Ich hätte tatsächlich noch
Ja, gerne, gerne, ja.
insbesondere was die Smartphones betrifft. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch schon bekannt ist, dass man an den Geräten eben auch im Vorhinein, bevor man damit losgeht, entsprechende Sicherheitseinstellungen dann vornehmen kann. Ne? Nämlich, dass man die ja die orten könnte. Also wenn es jetzt weg ist, würde ja auch hilfreich sein, wenn man es nur mal verloren hat oder irgendwo verlegt hat. Also diese Ortungs- oder zu sperren und so weiter, dass man dann
Ja.
hinterher übers Internet den Zugriff auf dieses Gerät hat, was gerade weg ist. Und das sind aber eben Sachen, die man auch vorher dann entweder aktivieren oder installieren muss, entweder per Geräteeinstellungen oder per Apps.
Das mit den Ordnungsdiensten, genau, das ist auch eine Möglichkeit. Nun ist es so, ich habe von ja so kleinen, ich beschreibe die mal knopfartigen Geräten gelesen und gehört, die machen einen wahnsinnigen Lärm. Also die kann man in der Tasche haben und dann kann man die auf den Boden schmeißen, wenn sowas ist. Und dann machen die einen Höllenlärm und man kann da auch drauf treten und die gehen nicht kaputt. Wäre das für den Fall, dass man irgendwie sowas merkt, dass da jemand an einem dran rumfingert, eine Alternative, also wirklich über auffällig laut sein, vielleicht da präventiv aktiv zu werden und was vorzubeugen? Oder sehen Sie das eher, also weil in der Regel kriegt man das nicht mit und
Also auf jeden Fall, wir nennen das dann, niederschwellig heißt das, Öffentlichkeit herstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, ob man das über eine laute Stimme macht, also dass aber deutlich wird für die Leute, die so drumherum sind, aha, da ist jetzt eine Notsituation oder eine Situation, die auf jeden Fall nicht mehr richtig ist. Ne, ansonsten kriegen die das vielleicht nicht mit oder die denken unter Umständen auch, ach ja, da streiten sich zwei irgendwie, die sich kennen. Also wir empfehlen immer, egal was da für eine Attacke auf einen erfolgt, dass man auch das Gegenüber laut, also siezt, lassen Sie mich in Ruhe oder fassen Sie mich nicht an, damit allen anderen schon mal klar ist, aha, die kennen sich jetzt gar nicht. Und da ist irgendwas ganz doll nicht in Ordnung. Und letztendlich wird das unterstützt. Entweder durch sogenannte Schrillalarme gibt es, ne, die man dann, da zieht man so ein kleines Gerät aus so einer Hülle raus und dann geht da ein Ton los, den man erst wieder abstellen kann, wenn man das wieder ineinander stöpselt. Oder wie Sie sagen, Ding, was man dann auf den Boden wirft. Also das ist auf jeden Fall eine gute Maßnahme, um klar zu machen, hier Leute, hier stimmt was nicht und ich brauche Hilfe.
Also ich sehe das auch weil da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, allein wenn ich irgendwie am Bahnhof stehe und ich Hilfe benötige und ich spreche jemanden so allgemein an, Entschuldigung, können Sie mir mal helfen? Es ist ganz oft, dass Ruhe herrscht und man muss da irgendwie der Sache anders beikommen und ja, dann ist das natürlich eine super Sache.
Das ist wirklich, da muss man schon als Betroffener oder als Opfer auch wirklich schon mal unter Umständen sehr, sehr laut und auch direkt werden, weil die Leute das sonst vielleicht nicht richtig einordnen können oder eine Scheu haben. Man sagt ja, das wird umso schwieriger, Hilfe zu bekommen, je mehr Leute drumherum stehen, weil die dann jeder denkt, ach ja, ne, kann jetzt ja auch ein anderer machen.
Genau, der andere macht.
Häufig da. Darf man sich einmischen? Was ist das jetzt? Ne, das gibt es anscheinend solche Probleme. Und da empfehlen wir schon, ganz fordernd nach vorne zu gehen, das ganz klar deutlich zu machen. Und den Menschen, die sowas beobachten, den empfehlen wir halt dann tatsächlich auch, also zum einen, dass es ja eine Pflicht ist, zu helfen, ne, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen, also mindestens die 110 dann zu wählen für jemanden. Oder aber auch mit mehreren zusammen in die Situation zu gehen. Und man soll sich auch gar nicht lang mit dem Täter befassen, aber man soll gerne das Opfer oder denjenigen, der da gerade angegangen wird, aus der Situation herausnehmen, ihn begleiten und ja, sich da quasi an die Seite stellen. Ne? Das sind die Tipps.
Da wären wir ja eigentlich schon bei einer weiteren Frage. An wen kann ich mich wenden, ja, wenn der Fall der Fälle passiert ist? Sie sagten schon mal, zumindest irgendwie 110 wählen. Gibt es da sonst noch irgendwelche Betreuungsstellen?
Ja, zum einen kann man sich tatsächlich auch an meine Dienststelle wenden. Das ist das Kriminalkommissariat Kriminalprävention Opferschutz. Und das bedeutet, dass wir uns tatsächlich nicht nur mit der Präventionsarbeit befassen, also eigentlich Tipps ja geben in ganz vielen und unterschiedlichen Deliktsbereichen, damit jemand dann möglicherweise in Zukunft nicht Opfer wird. Das ist ja die eine Zielrichtung, die wir haben. Aber wir haben tatsächlich auch noch zwei Opferschutzbeauftragte bei uns in der Dienststelle sitzen und die wären dann, ja, die haben die Aufgabe, wenn dann jetzt jemand doch schon Opfer geworden ist, dass die dann Vermittlungstätigkeiten übernehmen. Nichtsdestotrotz kann sich aber auch jeder selber zum Beispiel an die Organisation der Weiße Ring e.V. wenden. Die sind dann für Kriminalitätsopfer zuständig, unterstützen die und können auch dann einschätzen, ja, was braucht derjenige denn vielleicht sonst noch? Ne, wenn man jetzt psychisch merkt, also dass man sich nach einer Tat oder gerade nach einer Gewalttat sowieso, aber auch nach einem Wohnungseinbruch oder auch ein Taschendiebstahl, wo einem ja ein Täter auch im Grunde sehr nah an den Körper herankommt, wenn man einfach sagt, so, ich habe das erlebt und ich merke, ich kann das jetzt nicht gut verarbeiten, auch nach einiger Zeit geht es mir immer noch schlecht, dann kann man da auch in Traumaambulanzen vermitteln, sag ich mal.
Und der Weiße Ring arbeitet überregional.
Ja, wir haben auch Ständigkeiten, aber wenn man sich dann dort, also auch wir wenden uns immer erst an das Landesbüro, dann kann es sein, dass man zunächst auch erstmal einen Anrufbeantworter bespricht, aber die melden sich auf jeden Fall zurück. Also die würden das genauso wie die Polizei auch, wenn wir irgendwo, man kann ja Anzeigen an jeglicher Stelle aufgeben und intern wird das dann aber dahin sortiert, wo die Zuständigkeit besteht. Und das machen sie genauso.
Jetzt hatten Sie ja auch gesagt, man kann sich an Sie, an Ihre Abteilung, an Ihr Dezernat wenden. Das gilt natürlich auch außerhalb von Köln. Jede Polizeidienststelle hat eine Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz.
Genau. Im Grunde ist es so, wenn es kleinere Behörden sind, dann haben die aber zumindest wiederum auch eine Anbindung an eine größere Behörde und würden das dahin vermitteln. Also da kommt man auf jeden Fall immer irgendwo auch an, ne? Und
Ja.
in Notfällen natürlich immer die 110.
Unbedingt. Sie hatten im Vorfeld, hatten wir auch über eine Internetseite gesprochen, über polizei-beratung.de. Das ist eine Informationsseite, in der es viel Information zu allen möglichen Verbrechen, Diebstahl, Cyberkriminalität, Gewalt und so weiter gibt. Auch die Seite verlinken wir in den Shownotes. Die ist auch barrierefrei und hat viele Informationen. Wie kann ich mich schützen? Was kann ich tun? Also auch auf die Seite sollte hingewiesen werden.
Ja, ich möchte auch gerne, da würde dann auch eine Verlinkung bereits drauf sein, wenn man, das Problem ist, dass es wirklich viele Seiten gibt, ne? Das Landeskriminalamt hat eine Seite, die Polizei Köln und selbst wir von der Kriminalprävention von der Polizei in Köln haben auch eine eigene Internetseite. Und dort drauf wäre dann auch der Hinweis auf diese Seite von polizeiberatung.de, was im Grunde sowas ist wie ein Polizeiverlag, der bundesweit arbeitet zu allen möglichen Themen, ne? Aber auch wir haben dann noch unsere Hinweise. Deshalb wäre es schön, wenn Sie auf die Seite von der Polizei Köln auch hinweisen könnten oder verlinken könnten, das wäre auf jeden Fall auch noch mal eine gute Sache.
Ja, natürlich. Sie dürfen auch Werbung in einer eigener Sache machen. Das wäre welche Webadresse dann? Polizei-Köln oder?
Wenn man bei Google Kriminalprävention Köln eingibt, dann kommt tatsächlich auch schon der Vorschlag Polizei Köln, Kriminalprävention und Opferschutz, Bindestrich Polizei Köln. Und dort wäre man dann halt direkt auch bei der Kriminalprävention. Ansonsten müsste man sich nämlich sehr weit durchklicken.
Wichtig, also auch gut, dass es genug Seiten gibt und genug Adressen. Ja, dann würde ich gerne noch mal so einen kleinen Fazit, also was man machen kann, das Ganze geballt, also unbedingt die Sachen in getrennten Taschen aufbewahren, überlegen, was muss ich mitnehmen? Muss ich wirklich 500 € mitnehmen oder reichen 50? Das Handy nicht in die Gesäßtasche, sondern körpernah, wie Sie gesagt haben. Zählen Sie gerne mit auf.
Ja, im Grunde tatsächlich dann immer achtsam sein. Leider muss man ja zu so einem generellen Misstrauen anderen Menschen gegenüber aufrufen, weil es eben so viele Tricks gibt, wie zum Beispiel den sogenannten Beschmutzertrick. Da würde jetzt ein Täter die Person vorab, also selbst die Verschmutzung vornehmen. Also dann wird der Ärmel mit irgendwas beschmiert. Und gleichzeitig kommt ein anderer und spricht einen dann total freundlich an. Ach, entschuldigen Sie, gucken Sie doch mal, da ist, Sie haben da was, ich helfe Ihnen mal. Und dann meint man, das ist ja hier super nett. Und in Wirklichkeit ist das nur eine Situation, die geschaffen wurde, um den Diebstahl durchzuführen. Und das ist eben so eine Sache, dass man generell, ja, zumindest achtsam sein soll, wenn irgendwas ist. Zugleich aber natürlich auch noch, wenn, nehmen wir mal an, da braucht wirklich jemand auch Hilfe, dass man da eben trotzdem auch zur Verfügung steht, ne? Das.
Ja, ganz wichtig, ja.
Und was mir jetzt noch einfällt, wenn denn dann tatsächlich auch entsprechende Karten weg sind, also die Bankkarte, Kreditkarte und so weiter, dann gibt es halt die Möglichkeit, diese dann ja sperren zu lassen über einen zentralen Sperrnotruf, über die 116 116. Es ist aber wichtig, dann doch nochmal zu einer Polizeiwache zu gehen und dort die sogenannte Kuno-Sperrung vornehmen zu lassen. Denn ansonsten könnten diese Bankkarten noch im Lastschriftverfahren eingesetzt werden.
Das ist auch eine sehr wichtige Information. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die 116 116 reicht. Und dann setzt man sich mit der Bank in Verbindung und dann, ja, es ist, was die Bank angeht, zumindest gut.
Genau, also für das Elekt also so ist es dann gesperrt, aber wenn man jetzt in ein Geschäft geht und per Lastschrift, also per Unterschrift, wäre die Sperrung nicht, würde sie nicht funktionieren. Und bei der Polizei kann man die allerdings dann auch nicht telefonisch oder per Mail, sondern man muss tatsächlich erscheinen und dann machen die Kollegen das.
Gut, ja. Also auch sehr wichtig, die Nummer 116 116, aber dann auch selber zur Polizei und diese komplette Sperrung veranlassen. Ja, sehr viel Information und auch sehr interessant, wie ich finde. Und wir haben auch Seiten genannt, wo man nachlesen kann und sich auch noch mal ein bisschen updaten kann. Das Wichtigste, seid immer alle achtsam. Guckt, dass ihr eure Sachen nah am Körper habt und vertraut nicht zu 100% jedem gleich voll und ganz. Achtsam bleiben ist das Allerwichtigste.
Ja. Ich glaube allerdings, dass Sie alle schon auch sehr, also zumindest viel mehr selbst nachdenken als Menschen, die halt keine Beeinträchtigung haben, die da einfach gedankenloser durch die Gegend gehen. Ich glaube, dass Sie da schon sehr bei sich und ihrer ja, Sicherheit sind, würde ich sagen, dass Sie schon gut selbst für sich sorgen.
Das kann gut sein, ja, wenn ich das so für mich mal überdenke oder bei mir mal so schnell rum gucke, dann ist das richtig, ja, da ist man ein bisschen achtsamer vielleicht sogar. Aber es ist und bleibt ja immer ein Thema für jeden und für alle, ja, was man, wie ich schon am Anfang gesagt habe, nicht oft genug besprechen kann und informieren kann, ja, weil es einfach immer wieder vorkommt mit neuen Tricks, mit neuen Fallen und ja, da ist es wichtig, immer wieder anzugreifen.
Ja.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie dabei waren und mitgemacht haben und für Ihre Zeit und dass Sie so informiert haben und auch einige Adressen und Kontakte benannt haben. Ich hoffe, wir können so den einen oder anderen Diebstahl tatsächlich verhindern.
Ja.
Das wäre natürlich ideal. Dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen.
Ja, sehr gerne.
Es war sehr interessant und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dahin, alles Gute.
Danke, tschüss, Frau Behnke.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Okustim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.